SR Kultur. Religion und Welt.
Diesen Samstag mit Frank Hofmann. Herzlich willkommen. Wenn ich in Schulklassen gehe, um dort über Fake News zu sprechen, dann höre ich von Schülerinnen und Schülern mehr und mehr, dass sie sich über eine Anwendung künstlicher Intelligenz, nämlich den Chatbot ChatGPT, informieren, Fragen stellen und leider oft die Antworten für bare Münze nehmen. Ich warne dann davor, denn diese Chatbots sind darauf getrimmt, plausible Antworten auszuspucken, die jedoch nicht wahr sein müssen. Aber die Anwendungsgebiete künstlicher Intelligenz gehen bereits sehr, sehr weit darüber hinaus. Vieles mag man positiv bewerten, etwa wenn eine KI dabei hilft, Krebs effektiver zu bekämpfen, einen Tumor vielleicht operativ umfassender und gleichzeitig schonender zu entfernen. Manche Regierungen in der Welt haben entschieden, KI zu regulieren. Andere wollen ihnen freien Lauf lassen, haben Milliarden Investitionspakete aufgelegt. Die Rechenleistung von Computern wird immer größer, die benötigte Kapazität von Anwendungen künstlicher Intelligenz geringer, sodass immer mehr KI möglich scheint. Wohin kann das führen? In München findet gerade eine Konferenz zu ethischen Herausforderungen statt. Sie steht unter dem Motto Geist, Welt und KI, also künstliche Intelligenz. Es handelt sich um ein interdisziplinäres Forum zu den ethischen, philosophischen und theologischen Herausforderungen der KI-Entwicklung. Einer der Teilnehmer ist Professor Dr. Godehard Brüntrup, Jesuit und Professor für Philosophie in München. Guten Tag, Herr Dr. Brüntrup.
Einen schönen guten Tag und Grüße aus München.
Sie sagen, ein Hund oder eine Katze sei mehr wert als jede künstliche Intelligenz. Wie meinen Sie das?
Das habe ich in folgendem Sinne gemeint, dass künstliche Intelligenz bisher kein Bewusstsein hat. Ich schließe nicht aus, dass das eines Tages geschehen wird. Aber bisher sind künstliche Gänse eine Maschine, die nichts erlebt, nichts empfindet, kein Bewusstsein hat, die nichts will, die auch sich selbst nicht realisieren will. Und ein Wesen, das etwas empfindet, das Beziehungen eingehen kann, das etwas ausdrücken will, das Gefühle ausdrücken kann, ist von daher von einer ganz anderen Art und für mich auch eine höhere Art. Und solange Maschinen das nicht können, sind sie keine Konkurrenz für einen Hund oder eine Katze, schon gar nicht für einen Menschen. Das Ziel, was Gott mit der Welt hat, ist nicht schnelle Automaten. Das Ziel, was Gott mit der Welt hat aus theologischer Perspektive, ist ein personales Gegenüber zu haben, eine Person, die er liebt und die zurückliebt. Und das können die Maschinen nicht. Und wir haben so ein paar Ideen dazu, aber keine funktioniert noch so richtig. Und eigentlich ist das letzte große Rätsel der Wissenschaft. Wir wissen nicht, wie die Natur das Bewusstsein hervorbringt und wie das Bewusstsein in die Natur hineinkommt.
Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Thema KI. Warum jetzt, wahrscheinlich zum wiederholten Male, Ihre ausdrückliche Warnung vor diesen Gefahren?
Jetzt, weil durch die sogenannten selbstlernenden Maschinen, die dem Gehirn nachgebaut sind, sogenannte neuronale Netze, die Maschinen sich selbst trainieren. Und der Mensch als Nadelöhr wegfällt. Und damit verlieren wir die Kontrolle darüber, was die Maschinen herausfinden und was sie tun. Und diesen Verlust der Kontrolle, darin sehe ich das Problem. Wir geben etwas an die Maschine, das wir selber nicht mehr verantworten können, weil um etwas zu verantworten, muss man es verstehen. Man muss verstehen, was abgeht, was passiert. Mhm. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben kann, es werden heute im Kriege KI-Programme benutzt, die dem Militär ganz schnell und in Sekundenschnelle Ziele vorschlagen. Und da haben wir auch bestimmte Vorgaben gemacht. Aber was die Maschine genau tut und warum sie jetzt in diesem Moment eine Bombe hierhin schicken will, kann der Soldat oder die Soldatin in dem Moment nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Da müsste jeder verstehen, dass da eine Grenze überschritten ist und dass es da irgendwie brenzlig und gefährlich wird.
Was wäre denn am Horizont für eine Welt, wenn diese Entwicklung so weiter ginge, kann man da noch eingreifen? Gibt es da noch eine gute Wendung? Oder sind wir auf dem Weg dorthin und müssen einfach nur gucken, dass wir dann mit dem, was kommt, einfach umgehen?
Ich denke, der Punkt ist erreicht, wo die Lawine losgetreten ist. Wir könnten jetzt entweder einfach kollektiv sagen als Menschheit, wir hören auf mit der KI. Danach sieht es überhaupt nicht aus und die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist fast null. Hm. Weil die großen Mächte kämpfen um die Hegemonie und dafür brauchen sie die KI. Von daher wird dieser Effekt, dass wir Verantwortung an die Maschinen verlagern, eintreten. Und es wird nur noch die Frage sein, wie wir damit umgehen, wie viel wir davon zulassen, wo wir Grenzen ziehen. Wir können zum Beispiel in so ein System einbauen, bestimmte Regeln, dass es Zivilisten schützt. Mhm. Ja. Wie weit das in einem bestimmten Kontext dann genau umgesetzt wird, kann man nicht mehr zu überblicken, weil es zu schnell ist. Wir lassen denken, das große Ideal der Aufklärung, habe den Mut, deinen eigenen Verstand zu benutzen. Das werden wir ein bisschen jedenfalls aufgeben. Und das ist in der Geschichte der Menschheit etwas Einzigartiges. Das hat es vorher noch nicht gegeben.
Wann wird es mutmaßlich so sein? Kann man das abschätzen?
Das kann man jetzt seriös nicht sagen. Aber wie ich schon vorher andeutete, dadurch, dass die Maschinen sich zunehmend selbst programmieren, ist eine exponentielle Beschleunigung eingetreten. In der reinen Intelligenz, in der Rechenkraft, dass das Niveau von Menschen erreichen, genereller Problemlösung, ist vielleicht nur noch 10 Jahre entfernt. Und in 20 Jahren, dann sind die Maschinen schon intelligenter als die intelligentesten Menschen. Und spätestens dann beginnen wir, noch mehr Kontrolle zu verlieren. Und das ist jetzt noch nicht mal eine Generation entfernt. Die 20, 30 sind, glaube ich, werden eine ganz andere Welt erleben als die, die wir jetzt kennen.
Über was sprechen Sie mit Ihren Gesprächspartnern auf der Konferenz in München? Wenn wir zum Beispiel nach Washington schauen und einen US-Präsidenten Trump haben, da geht es um Macht. Er mag autokratische Strukturen und die Macht über ein großes Netzwerk an KI-Anwendungen ist natürlich Macht, die er mutmaßlich gerne hätte. Was kann man denn überhaupt noch tun?
Das ganz große Problem ist, dass der Mensch sich in den letzten vielleicht 5000 Jahren nicht großartig verändert hätte. Ein Donald Trump hätte genauso gut ein Cäsar im alten Rom sein können. Das Problem, dass der Mensch sich nicht verändert, aber immer mehr Macht bekommt. Eigentlich müsste ja der Mensch, wenn er immer mehr Macht über die Natur bekommt, auch selber wachsen an ethischer Verantwortung und an Reife. Und wenn wir uns unsere politischen Führer heute anschauen, im Osten und im Westen, hat man nicht den Eindruck, dass sie an ethischer Verantwortung besonders hoch entwickelt sind. Leider. Und deshalb entsteht eine Diskrepanz zwischen der menschlichen Entwicklung und den Werkzeugen, die wir geschaffen haben, so wie bei Goethes Zauberlehrling.
Die Geister, die ich rief, sprechen wir an.
Die Geister, die ich rief, genau. Das andere Problem, was sich dann ergibt, ist, dass die Verantwortung sich auflöst, wenn ein Arzt einen Krebstumor zum Beispiel sich anschaut im Röntgenbild. Und er setzt dazu eine KI ein und irrt sich und erkennt den Krebs nicht, weil die KI ihm gesagt hat, alles ist in Ordnung. Wer ist denn dann verantwortlich? Nicht einfach dieser Arzt, sondern auch der Hersteller der KI. Aber wer ist es dort? Die Programmierer? Ist es die Qualitätskontrolle?
Also Fragen, die gar nicht geklärt sind.
Ist nicht geklärt und die Verantwortung, sie löst sich irgendwie auf, sie diffundiert. Das System wird verantwortlich, aber wer ist das System?
Sagt Professor Dr. Godehard Brüntrup, Jesuit und Professor für Philosophie in München. Herr Dr. Brüntrup, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Nur selten verleiht der Papst den Gregoriusorden. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen des Vatikans an Laien. Anfang dieses Jahres hat ihn Manfred Bossmann aus Saarlouis erhalten. Bossmann ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Kirche in Liesdorf tätig. Dabei hat er insbesondere das musikalische Angebot geprägt. Als Vorsitzender des Fördervereins Klingende Kirche organisiert er einen Orgelkompositionswettbewerb, eine Orgelakademie und das Jahresprogramm der Kirche mit verschiedenen Konzerten. Nora Eichbauer hat Manfred Bossmann in Liesdorf besucht.
Markus Schaubel spielt die B-Dur-Sonate von Mendelssohn. Der Regionalkantor in der Pfarrei Saarlouis St. Ludwig sitzt an der Orgel der Liesdorfer Kirche. Neben ihm steht Manfred Bossmann, der Vorsitzende des Fördervereins Klingende Kirche in Liesdorf. Vor etwa 60 Jahren zog er nach Liesdorf, arbeitete dort in einer Bank. Damals fand er über die Musik seinen Weg in die Ortsgemeinschaft.
Meine Frau sagte damals zu mir, ach, am besten gehst du doch in den Gesangverein, da sind 100 Leute drin. Wenn die dich mal kennenlernen, vielleicht kannst du auch den einen oder anderen für die Sparkasse gewinnen. Und das habe ich natürlich dann auch so gemacht und war dann in der Ortsgemeinschaft sehr schnell eingebunden.
Als die katholische Kirchengemeinschaft Liesdorf dann einen neuen Kirchenrechner brauchte, übernahm Bossmann das Ehrenamt gerne und war damit für die finanziellen Angelegenheiten der Kirche zuständig. Unter anderem organisierte er damals die Finanzierung einer neuen Orgel. Doch was bringt eine neue Orgel, wenn keiner sie spielt?
Es wäre natürlich schade, wenn jetzt die Orgel da stehen würde und nicht mehr bespielt würde oder klingen würde. Und wir haben dann den Förderverein Klingende Kirche gegründet mit der Zielsetzung, das Orgelwerk zu hegen, zu pflegen, zu unterhalten, aber auch um anspruchsvolle Konzerte durchzuführen.
Der Förderverein umfasst mittlerweile 260 Mitglieder und organisiert einen internationalen Orgelkompositionswettbewerb. Die Uraufführung der Gewinnerkomposition findet dann an der Orgel in der Liesdorfer Kirche statt. Eine Orgelakademie fördert außerdem Organistinnen und Organisten in ihrer künstlerischen Entwicklung.
Ich bin kein Musiker, leider nicht. Man sagt, ich könnte ganz gut singen und das mache ich auch seit jetzt fast 60 Jahren im Liestower Männerchor und das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
Glücklich über die Auszeichnung zeigt Manfred Bossmann seinen Gregoriusorden. Den hat ihm der Papst für seinen jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz verliehen. Schon 1834 wurde der Orden allgemein für den Eifer in der Verteidigung der katholischen Religion vergeben. Nun hängt er in Bossmanns Wohnzimmer. Der betont jedoch, dass sein Engagement nur in der Gemeinschaft möglich war. Sein Talent liegt also besonders im Kontakteknüpfen. Neben dem Orgelkompositionswettbewerb und der Orgelakademie organisiert Manfred Bossmann auch die reguläre Konzertreihe der Liestower Kirche.
So hatten wir jetzt Ende Dezember ein Abschlusskonzert von 2024 mit hiesigen Vereinen, das heißt mit der Chorgemeinschaft, mit dem Kirchenchor, mit Solisten. Und da waren über 500 Leute da. Die Kirche war also sehr, sehr gut gefüllt und es hat viel, viel Spaß gemacht.
Nach so vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit, Jahre, in denen sich das Verhältnis der Gesellschaft zur Kirche stark gewandelt hat, möchte Manfred Bossmann durch die Musik wieder mehr Menschen für die Gottesdienste begeistern.
Meine lange ehrenamtliche Arbeit ist natürlich geprägt von dem Wunsch, ja, auch den Menschen Freude zu machen.
Wenn Menschen über eine richtige Kirche sprechen und damit das Gebäude an sich meinen, dann sind sie gedanklich mehrheitlich bei romanischen, gotischen oder barocken Bauwerken. Dabei gibt es auch unter den modernen wahre Schätze, zum Beispiel die Kirche zu den heiligen Schutzengeln in Wattgassen-Schaffhausen. Dieses Gebäude haben Wissenschaftler von den Hochschulen in Aachen und Braunschweig jetzt für sich entdeckt und diese Kirche kürzlich sehr aufwendig mit modernster Technik vermessen. Meine Kollegin Simin Sadeghi verrät uns, warum.
Strahlend weiß sieht man die Kirche im Wattgasser Ortsteil Schaffhausen schon von Weitem. Modern, im Bauhausstil, mit schmalen, langen Fenstern und so gut wie keinem Pomp und Prunk. Von innen ist es ähnlich. Ein großer Raum mit Bankreihen und Altar. Sonst sieht man wenig. Und gerade das ist das Besondere.
Vorne in dem Apsisbereich sehen Sie links so schräge Risse im Putz. Ne? Und das sind die Querstreben. Und da sieht man, dass da unten drunter Stahl ist. Und das Besondere dieses Stahlgerüstes, das hier verbaut ist, ist, dass man es nicht sieht.
Erzählt der Kulturwissenschaftler Patrick Feltes, der sich für diese Kirche engagiert. Auf alten Fotos kann man dieses Stahlgerüst, von dem er spricht, sehen.
Hier sieht man das, ne? Wie das unten drunter aussieht. Das hier ist.
Sieht aus wie die Wolkenkratzer in New York.
Ein bisschen, ja.
Also ein komplettes Stahlgerüst unten drunter.
Ganz genau.
Also nicht einfach nur Stein auf Stein.
Nein.
Und genau dieses versteckte Stahlgerüst ist es, das die Wissenschaftler von der FH Aachen und TU Braunschweig für ihr Projekt Kulturerbekonstruktion interessiert. Denn die Bauweise der Kirche war 1934, als sie gebaut wurde, hochmodern. Denn von überall hatten die Gläubigen direkte Sicht auf den Altar, erklärt Professorin Anke Fissabre von der FH Aachen.
Das hat was damit zu tun, dass die liturgische Reformbewegung in dieser Zeit die Gemeinde näher an den Altar rücken wollte und insofern diese Stützen im Raum gestört haben. Und durch diese Stahlkonstruktion konnte man eben mit einem großen, langen Fachwerkträger einmal über die gesamte Kirche spannen und benötigte keine Stützen mehr.
Längsbinderkirche nennt man das. Die Wissenschaftler vermuten, dass in Deutschland mehr als 100 Kirchen nach diesem Prinzip gebaut wurden. Vor allem im Ruhrgebiet, aber auch im Saarland. In Göttelborn und St. Wendel unter anderem. Die Kirche in Schaffhausen ist für die Bauweise ein perfektes Beispiel, sagt Professorin Fissabre.
Der Stahl stammt aus unmittelbarer Nähe quasi aus der Völklinger Hütte. Und interessant sind für uns eben auch diese ganzen Zusammenhänge zwischen Unternehmen, auch zwischen Stahlbauunternehmen und den Architekten, den Bauingenieuren und ja natürlich auch den Gemeinden dann vor Ort.
Doch das Problem bei versteckten Stahlkonstruktionen ist, dass man sie nicht sieht. 90 Jahre alte Fotos und Pläne sind da nicht immer eine verlässliche Quelle. Und deswegen hat das Team von Professorin Fissabre und ein zweites Team der TU Braunschweig eine Woche lang mit modernster Technik die Schutzengelkirche in Schaffhausen vermessen. Auch Kulturwissenschaftler Patrick Feltes war dabei.
Ein Team hat mit einem digitalen Scan-Gerät einen dreidimensionalen Scan angefertigt. Innen als auch von außen. Also Millionen von Messpunkten sind da ermittelt worden, sind so Aufkleber gewesen. Und das waren die Orientierungspunkte. Und von denen ausgehend, das Gerät stand dann zentral und hat dann die gesamten Wände aufgescannt sozusagen, wie bei einem CT. Und die konnten dann ermitteln, wo die Stahlträger genau sind.
Auch der Zustand der Stahlträger wurde gemessen, genauso die Decke und das Dach. Am Ende sollen die Untersuchungen nicht nur zeigen, in welchem Zustand die Kirche ist, sondern auch, welche architektonische Bedeutung sie hat. Auch für den Fall, dass sie vielleicht irgendwann mal säkularisiert wird, heißt verkauft und nicht mehr als Kirche genutzt wird.
Das ist wie so ein schlummernder Schatz, dass man das als Baudenkmal sieht, dass man das als einen besonderen Ort sieht, der eine Bereicherung ist, nicht nur für die Kirchengemeinde, sondern auch für die Zivilgemeinde.
Ein schlummernder Schatz, der langsam gehoben wird und vielleicht dafür sorgt, dass die Schutzengelkirche in Schaffhausen noch lange bestehen bleibt.